Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Marina Münkler, Professorin für ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der Technischen Universität in Dresden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Münkler.
Guten Tag, Frau Münkel.
Mit welchen Gedanken sind Sie denn aus dem langen Himmelfahrtswochenende in die neue Woche gestartet?
Naja, mit besorgten Gedanken, denn wir können ja jetzt sehen, dass die Russen eine dritte Front eröffnet haben, dass sie sich Richtung Charkiw vorstoßen, dass sie dabei gewisse Erfolge haben, und es erfüllt einen schon mit Besorgnis.
Es gibt ja auch die aktuellen Meldungen, dass der russische Verteidigungsminister ausgetauscht wird. Nur so ein schnelles Blitzlicht. Ich lese da unterschiedliche Wahrnehmungen. Einerseits als Zeichen der Stärke, dass da wirklich was passiert. Andererseits aber auch so ein Unsicherheitssignal Putins, dass das auch sein könnte, weil eben das aktuelle Signal nicht funktioniert.
Ich würde sagen, es ist ein klassisches Zeichen der Willkür.
Klare Ansage von Marina Münkler hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir sind hier, um zu sortieren, was heute in den Nachrichten wichtig ist. Wir schauen unter anderem auf die Ampelkoalition und auf die AfD. Und ich freue mich, dass Sie zuhören, ob live in der Sendung oder auch in der guten halben Stunde Podcast. Herzlich willkommen. Das FDP-Präsidium möchte heute 5 Maßnahmen für eine generationengerechte Haushaltspolitik beschließen. Und in diesem Papier heißt es unter anderem, dass die Rente mit 63 abgeschafft werden soll. Jetzt ist es so, dass es die Rente mit 63 an sich eigentlich ja gar nicht mehr gibt. Also es kann jetzt nicht jeder einfach mal, wie er lustig ist, mit 63 in Rente gehen, sondern das meint, dass wenn jemand 45 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat, dann kann er oder sie mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen. Am Wochenende gab es Widerspruch von der SPD und von den Grünen. Sogar der Bundeskanzler hat dieser Idee, also der Abschaffung der Rente mit 63, eine klare Absage erteilt. Und ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast, der Literaturprofessorin Marina Münkler von der Technischen Universität in Dresden. Frau Münkler, ich muss sagen, ich finde es grundsätzlich total wichtig, über Rente zu sprechen und über die Frage, wie das in Zukunft aussehen soll. Aber die Art, wie in der Koalition kommuniziert wird, die lässt mich nicht hoffen, dass es da wirklich darum geht, konstruktiv zu inhaltlichen Fortschritten zu kommen. Oder wie geht's Ihnen da?
Naja, da kann man auch starke Zweifel dran haben. Es zeigt sich ja schon, dass die FDP jetzt etwas kritisiert, das sie ja ursprünglich mitbeschlossen hat. Das ist ja mitnichten so, als wäre das alleine die Idee der SPD gewesen und die FDP hätte schon immer was dagegen gehabt. Sie haben das zunächst einmal mitgetragen. Dann ist ihnen aufgefallen, dass das eigentlich mit ihrer Programmatik nicht gut zusammenpasst und dass ihre sinkenden Umfragewerte ihnen nahelegen, wieder stärker an ihre ursprüngliche Programmatik zu kommen. Aber das macht es natürlich schwierig. Es macht es auch schwierig für die Glaubwürdigkeit. Grundsätzlich wird man sicher sagen müssen, der Zuschuss des Bundes zur Rente, der 2022 schon bei 109 Milliarden Euro und damit bei mehr als einem Viertel des gesamten Bundeshaushaltes lag, der ist ein Problem und das wird für spätere Generationen ein immer größeres Problem werden. Insoweit ist es richtig, darüber zu diskutieren, aber ist jetzt sozusagen hektisch mit einem 5-Punkte-Plan gegen etwas, was man mal mitgetragen hat, zu versehen, das ist schon schwierig.
Jetzt ist es ja gleichzeitig nichts Neues, dass es bei der Ampel knirscht und dass da alle ein bisschen, so kommt es mir oft vor, aneinander vorbeireden. Die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Maas, die war heute Morgen im Deutschlandfunk und die hat nochmal ganz klar gesagt, naja, das ist halt Wahlkampfgetöse der FDP, jetzt zum Beispiel vor den Europawahlen, aber natürlich auch langfristig vor den Landtagswahlen, jetzt die im Herbst anstehen.
Naja, das scheint mir auch ein bisschen billig zu sein, denn tatsächlich sind doch die Probleme der Rente da. Und es hat sich auch gezeigt, dass diese Möglichkeit der abschlagsfreien Rente mit 63, wenn man 45 Jahre eingezahlt hat, dass die sehr stark angenommen worden ist und dass der Zuschuss auch in die Rentenkasse erhöht werden musste. Und dass, wenn man das so weiterläuft, man unter Umständen Probleme für die spätere Generation produziert, die man jetzt auch nicht so einfach ignorieren kann. Die SPD hat jetzt quasi ihrerseits auch ein Wahlkampfthema entdeckt. Das ist ja das Problem bei allen. Sie haben alle Wahlkampfthemen entdeckt und da ist die FDP nicht alleine.
Haben Sie einen Punkt? Katja Mast, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, die hat dann auch die Chance genutzt, um nochmal ganz klar die Position der SPD deutlich zu machen.
Die Rente trifft Millionen von Beschäftigten und insbesondere, wenn ich nach Ostdeutschland schaue, ist es oft die einzige Altersvorsorge, die die Menschen haben. Und wir wollen die gesetzliche Rente stärken, stabilisieren und dafür sorgen, dass sie generationengerecht ist, weil es geht bei der Stabilisierung der Rente darum, dass auch die Jungen wissen, was sie am Ende rausbekommen.
Das heißt, die Debatte dahinter ist ja eigentlich, Sie haben es eigentlich auch selber gerade schon angedeutet, Frau Münkler, wie viel Sparen und Einhalten der Schuldenbremse verträgt Deutschland, um zukunftsfest zu werden, zum Beispiel bei diesem Thema Rente?
Naja, aber die Rente sind Dauerausgaben und sie sind sehr hohe Dauerausgaben und das hat sich die SPD früher schon mal überlegt gehabt, dass das so eigentlich nicht geht. Eigentlich gehört die zweite Forderung der FDP, nämlich die Flexibilisierung des Renteneinstiegs, zu den ganz sinnvollen. Und die wird jetzt aber gar nicht mehr diskutiert. Von der SPD wird einfach so getan, als wollte die FDP ganz grundsätzlich den Rentnern was wegnehmen. Von der FDP wird so getan, als hätten sie das nie mitgetragen. Und dieses alles macht die Sache problematisch. Die andere Überlegung der FDP zur Rente, nämlich zu sagen, man könnte das schwedische Modell sich überlegen. Man kann, wenn man bestimmte Berufe, die sehr schwer, die körperlich sehr belastend sind, ausübt, schon mit 61 in Rente gehen. Aber andere Berufe, die können länger arbeiten, sollten das auch. Also ich werde pensioniert mit 66 Jahren und 9 Monaten und wahrscheinlich werde ich danach noch eine Forschungsseniorprofessur übernehmen, wenn meine Universität das will. Das finde ich völlig in Ordnung und das sollte auch so sein. Und man sollte dann auch diese Möglichkeit für relativ viele Leute eröffnen, die gerne länger arbeiten wollen. Also von daher eine Flexibilisierung scheint mir sehr sinnvoll und die Generationsgerechtigkeit, die stellt man nicht her, indem man sie einfach behauptet. Man muss einfach sehen, es werden weniger junge Beitragszahler, die Renten für sehr viel mehr Ausgeschiedene, nicht mehr Beitragszahler, also Rentner, übernehmen müssen. Und der Bundeszuschuss muss permanent wachsen. Und das ist ein Problem für den Haushalt.
Stichwort Flexibilisierung. Es gibt ja auch Überlegungen und da ist dann nicht nur die Politik am Zug, sondern da sind dann auch die Unternehmen zum Beispiel am Zug, wirklich zu sagen, dass dieses klassische 9-to-5-Vollzeitmodell, das ja sowieso auch in vielen Bereichen schon gar nicht mehr trägt, muss wirklich flexibler werden können. Also dass dann auch Unternehmen auch vielleicht auf Menschen über 60, vielleicht sogar über 65 zugehen und sagen, wir haben hier ein Angebot, sag uns, wie viel kannst du leisten und wir gucken, wie wir es hinkriegen. Aber auch da muss natürlich dann eine flexiblere Bürokratie her und die wiederum muss politisch gewollt sein.
Ja, also da ist relativ viel, was man machen könnte, um Leute länger in Arbeit zu halten. Es ist ja auch gar nicht so, dass so viele gerne ausscheiden wollen. Es gibt relativ viele Berufe, in denen Menschen sehr, sehr gerne länger arbeiten wollen. Die meisten Handwerksmeister arbeiten auch einfach länger. Ich kenne da eigentlich niemanden, der so früh aufhört. Und dieses alles müsste erleichtert werden, einfach um Leute im System als Beitragszahler drin zu halten.
Wollen Sie nicht Spin-Doktorin der Ampel werden, um da mal alle an einen Tisch zu kriegen und zu sagen, worüber man vielleicht konstruktiver reden könnte?
Ach, ich fürchte, das wird nicht sehr viel helfen. Kann ich keine Ansätze für erkennen.
Marina Münkler, Professorin für ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der TU Dresden. Vielen Dank bis hierhin. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat nach 7 Verhandlungstagen heute entschieden, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einstufen darf. Die AfD hatte dagegen geklagt und das Oberverwaltungsgericht hat mit dem Urteil jetzt ein Urteil aus einer Vorinstanz bestätigt. Und da möchte ich drüber sprechen mit meinem Gast, mit der Literaturprofessorin Marina Münkler von der Technischen Universität in Dresden und mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner, die uns aus Münster zugeschaltet ist. Frau Lindner, was bedeutet dieses Urteil jetzt für die Beobachtung der AfD durch den Bundesverfassungsschutz? Da gibt es ja so verschiedene Abstufungen.
Ja, genau. Also das heißt, im Kern ändert sich jetzt erstmal nicht viel. Die AfD als Gesamtpartei bleibt Verdachtsfall für Rechtsextremismus. Begründet wurde das unter anderem damit, dass die Partei in ihren Äußerungen gegen die Menschenwürde von bestimmten Personengruppen verstößt. Also das heißt Migrantinnen und Migranten, aber auch Menschen muslimischen Glaubens oder Deutsche mit Migrationshintergrund, die den deutschen Pass haben, denen aber, so stellt es zumindest das Oberverwaltungsgericht Münster fest, nicht die gleichen Rechte wie anderen Deutschen zugebilligt werden sollen. Und die Partei verstößt in Teilen gegen das Demokratieprinzip. Auch das war eine Begründung, das heißt Verächtlichmachung von des Staates und seiner Institution. Konkret geht es darum, dass weiterhin nachrichtendienstliche Mittel eingesetzt werden können. Allerdings muss das verhältnismäßig geschehen, aber das Repertoire ist doch relativ groß. Sogenannte V-Leute können eingesetzt werden, die können Informationen beschaffen, die können observieren, es dürfen auch Bild- und Tonaufzeichnungen erstellt werden und sogenannte Tarnmittel dürfen auch eingesetzt werden, um halt diese verdeckte Arbeit abzusichern. Das heißt, auf Tarnnamen ausgestellte Personalausweise, Tarnkennzeichen für Fahrzeuge. Also das heißt, das Repertoire ist doch schon relativ groß, was dem Bundesamt jetzt hier zur Verfügung steht.
Also großes Repertoire. Frau Münkler, der Verfassungsschutz als deutscher Inlandsgeheimdienst wird ja immer mal auch als das Frühwarnsystem der Demokratie bezeichnet. Ist hier jetzt mit diesem Urteil bewiesen aus Ihrer Sicht, dass dieses Frühwarnsystem funktioniert?
Es ist jedenfalls gezeigt worden, dass die Gerichte nicht in jedem Falle bereit sind, dieses Frühwarnsystem abzuschalten. Das ist ja im Grunde genommen das, was die AfD erreichen wollte mit ihrer Klage vor dem Oberverwaltungsgericht Münster. Und das ist ihr nicht gelungen. Das ist auch sehr gut so, denn tatsächlich lassen ja schon die öffentlichen Äußerungen der AfD sehr genau erkennen, dass sie eigentlich den demokratischen Rechtsstaat in seinen Fundamenten nicht anerkennt. Und das lässt sich sicher noch genauer belegen, wenn man die interne Kommunikation der AfD kennt. Deswegen glaube ich, dass das sehr wichtig ist.
Und Frau Lindner, das Gericht in Münster hat jetzt in seinem Urteil erstmal keine Revision zugelassen. Die AfD kann aber Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig noch einlegen und hat auch angekündigt, das tun zu wollen. Wie haben Sie die Vertreterin der AfD in Münster denn wahrgenommen?
Ach naja, das war schon ganz interessant zu beobachten. Erst waren die Parteivertreter am Anfang dieser 7 Verhandlungstage sehr optimistisch, haben sich gefreut, ja, das Oberverwaltungsgericht in Münster hört uns zu, sozusagen nimmt unsere Argumente ernst. Das ist jetzt tatsächlich umgeschlagen. Der Ärger darüber, dass diese vielen 100 Beweisanträge abgelehnt wurden, der ist doch relativ groß. Man muss allerdings auch sagen, dass die AfD auch schon zum Ende der Verhandlung hin dieses Urteil eingepreist hatte. Also selbst in der AfD hat eigentlich niemand mehr dran geglaubt, hier in Münster noch ein positives Urteil zu bekommen. Die Sache mit der Revision ist, würde ich sagen, nicht ganz so dramatisch, weil wenn man in einem sprachlichen Bild bleibt, ist jetzt die Tür für die AfD zur nächsten Instanz etwas geschlossen worden, aber sie ist nicht ganz zu. Das heißt, die AfD kann sich auch dagegen zur Wehr setzen, kann Beschwerde einlegen gegen diese Revisionsentscheidung und dann muss nochmal neu entschieden werden, ob die AfD nicht dann doch vors Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ziehen kann. Dort würden dann allerdings keine neuen Beweise nochmal gewürdigt werden, sondern das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig würde nur noch schauen, sind denn hier Rechtsfehler, Verfahrensfehler gemacht worden. Also wie gesagt, die Tür ist nicht ganz zu, aber sie muss erstmal aufgehebelt werden von der AfD.
Jetzt rechne ich damit, Frau Münkler, dass eine andere Tür, eine Diskussionstür, würde ich mal sagen, jetzt wieder ein bisschen weiter aufgeht, nämlich die Diskussion um die Frage nach einem möglichen AfD-Verbot. Das ist ja eine Frage, die wird seit längerem immer wieder diskutiert. Es gibt da Wochen, in denen das intensiver passiert und weniger intensiv. Sind Sie dafür, ein AfD-Verbotsverfahren anzustoßen, jetzt auch vor dem Hintergrund dieses Urteils nochmal?
Im Prinzip ja, das ist nicht leicht bei einer Partei, die doch prozentual eine so hohe Zustimmung bei den Wählern genießt. Das muss man bedenken. Aber andererseits, da hat uns tatsächlich das Bundesverfassungsgerichtsurteil im NPD-Verfahren ein Riesenproblem eingebrockt, weil es nämlich gesagt hat, ja, die NPD ist ganz klar verfassungsfeindlich, aber sie ist zu unbedeutend, um sie zu verbieten. Jetzt muss man fast sagen, die AfD ist höchstwahrscheinlich verfassungsfeindlich, jedenfalls in sehr großen Teilen. Und man kann sicher nicht sagen, sie ist zu unbedeutend, um sie zu verbieten. Aber es ist eben schwierig, einen so großen Teil dann der Wähler an dieser Stelle vor den Kopf zu stoßen. Das heißt, es müsste eigentlich beides gemacht werden. Man müsste versuchen, Wähler von der AfD in das, was man ernsthaft als demokratisches Spektrum bezeichnen kann, zurückzubekommen. Und andererseits glaube ich, dass man sehr ernsthaft prüfen muss, ob sich ein Verbotsverfahren nicht doch lohnen würde. Denn immerhin hat ja in dem NPD-Urteil das Bundesverfassungsgericht auch ein paar Kriterien benannt, die für ein Verbot sprechen können. Und davon erfüllt meines Erachtens die AfD einige.
Frau Lindner, wie sehen Sie das als AfD-Beobachterin? Hat dieses Urteil jetzt eine größere Bedeutung für die Debatte rund um ein AfD-Verbotsverfahren?
Ja, ich glaube, da muss man so ein bisschen die juristische und die politische Ebene trennen. Juristisch muss man jetzt sagen, nein. Und das hat der Richter heute auch noch mal ganz deutlich angemerkt. Er hat gesagt, hier haben wir nur nach der Frage geschaut und das Material auch nur nach der Frage angeschaut, ist die AfD ein Verdachtsfall, ja oder nein? Alle anderen Kriterien hat er sozusagen ausgeblendet, hat gesagt, da gibt's auch keinen Automatismus. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, hätte sich das Gericht angenommen, zugunsten der AfD entschieden, hätte gesagt, nein, der Verfassungsschutz hat nicht recht mit seiner Einstufung, dann wäre das auch für ein Verbotsverfahren natürlich schwieriger geworden. Jetzt ist es so, das Gericht hat den Verfassungsschutz erstmal gestärkt in seiner Analyse. Man sieht ja jetzt auch schon zum Beispiel mit Marco Wanderwitz die wieder neu aufkeimende Debatte, aber man muss dazu sagen, das sind juristisch...
Der Bundesregierung, ne?
Genau, heute sächsischer CDU-Bundestagsabgeordneter, der sich sehr stark für ein AfD-Verbot einsetzt. Aber man muss dazu sagen, das sind schon zwei Paar Schuhe. Und es ist auch so, dass entweder Bundesregierung, Bundesrat oder Bundestag so ein Verbotsverfahren anstreben müssten. Und ich sehe bei keinem dieser Institutionen wirklich einen starken, mehrheitsfähigen Willen, das auch zu tun. Von daher ist das erstmal meiner Ansicht nach eine rein politische Debatte, die im Moment da geführt wird.
Ja, da haben Sie sicher recht, Frau Lindner, das sehe ich auch so. Es ist eine politische Debatte, die von einer juristischen Debatte zu trennen ist. Andererseits bedeutet das ja nicht, dass man die politische Debatte nicht führen kann und nicht auch führen sollte.
Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Marina Münkler, hier bei mir im Studio, und vielen Dank, Nadine Lindner, nach Münster. Ich schaue heute gemeinsam mit meiner Gästin, der Literaturprofessorin Marina Münkler von der TU Dresden, auf die Themen, die diesen Tag nachrichtlich prägen. Und wir möchten gemeinsam auf das sogenannte Lagebild Cybercrime draufschauen. Das hat das Bundeskriminalamt heute veröffentlicht in Wiesbaden. Und die Zahl der Straftaten im Bereich Cyberkriminalität, also Online-Kriminalität, ist im vergangenen Jahr in Deutschland erneut hochgegangen, und das gelte insbesondere für Straftaten, so heißt es darin, bei denen sich die Täter im Ausland oder an einem unbekannten Aufenthaltsort befänden. Das BKA hat auch Zahlen des Digitalverbands Bitkom vorgestellt. Da geht es darum, wie hoch die Schäden von Cybercrime sind. Die Gesamtschäden von analogem und digitalem Diebstahl, Industriespionage oder Sabotage für Unternehmen in Deutschland sollen sich auf 205,9 Milliarden Euro belaufen. Und von diesen Gesamtschäden führt der Verband Bitkom fast drei Viertel auf Cyberattacken zurück. Das sind ja Summen, Frau Münkler. Also wenn die Ampel die irgendwo finden würde, wäre die Koalition wahrscheinlich nicht mehr in so einem Haushaltsstreit unterwegs.
Ja, das wäre sicher so. Und das macht aber zunächst einmal einfach deutlich, wie ernst die Lage ist auf dem Gebiet von Cybercrime. Und da gibt es ja letzten Endes quasi drei unterschiedliche Aspekte. Das ist einmal die hybride Kriegführung, die nicht zuletzt von Russland ausgeht, mit Desinformationskampagnen. Das gehört zur Cyberkriminalität, dann natürlich Spionage, sowohl staatliche als auch Industriespionage und natürlich die organisierte Kriminalität als das Dritte. Und von daher ist dieses, also auch die Gründung dieses Bundesinstituts furchtbar wichtig und auch die Kommunikation der Lage, denn letzten Endes kommt es bei Cyberkriminalität immer auch darauf an, dass Leute nicht zu leichtfertig sind. Also wir haben an der TU Dresden vor einiger Zeit für unsere E-Mail-Programme und anderen Programme die Zwei-Faktor-Authentifizierung eingeführt. Und das ist auch sehr sinnvoll so. Denn gerade Universitäten sind ein Ziel von Cyberspionage. Und es ist wirklich wichtig, dass wir uns dagegen schützen. Und man muss natürlich auch als jeder Einzelne muss aufpassen, dass er nicht leichtfertig irgendwelche E-Mail-Anhänge öffnet oder aber Links anklickt und muss sich die Adressen, von denen das kommt, sehr genau angucken. Beziehungsweise ich mache das öfter mal, ich frage nach bei unserem Institut für Hochleistungsrechnen, ob diese E-Mail dubios ist, die mir dubios vorkommt. Und bisher lag ich eigentlich immer richtig. Sie waren dubios.
Ah, das Bauchgefühl täuscht also nicht. Nicht schlecht. Oder ja, ganz konkret, Sie haben jetzt die Unis angesprochen. Es gibt ja auch einen ganz aktuellen Fall, das Berliner Naturkundemuseum. Das wurde schon im Herbst gehackt. Und das ist bis heute noch nicht zurück beim Normalzustand. Mhm. Also teilweise wurde mir zugetragen, wurden da wirklich Mails woanders ausgedruckt und dann händisch bearbeitet, weil kein Zugriff auf das E-Mail-System möglich war. Und der Direktor Johannes Vogel hat letztens bei uns im Programm von einem Jammertal ohne Ende gesprochen. Also wie Sie sagen, auch da diese persönliche Aufmerksamkeit ist auch total wichtig. Und was mich auch eigentlich aber positiv überrascht hat bei diesem Lagebericht, ist, wenn wir auf die Inlandstaten schauen, also bei denen Deutschland Handlungs- und Schadensort ist, dass da die Aufklärungsquote leicht angestiegen ist und bei 32% liegt. Also wird etwa ein Drittel der Taten aufgeklärt. Das hätte ich tatsächlich eher, sag ich mal, das hätte ich niedriger eingeschätzt, weil mein Eindruck da oft ist, dass Behörden da sehr im Dunkeln stochern.
Das ist auch sicher schwierig. Ich kann diese Zahl nicht so wirklich einschätzen. Was heißt das, wenn ein knappes Drittel der Taten aufgeklärt wird? Sind das die Taten von Dilettanten, die es nicht schaffen, ihre IP-Adresse zu verschleiern? Oder aber haben sich da die Techniken zur Abwehr von solchen Formen von Cyberkriminalität stark verbessert? Das müsste man sich genauer anschauen, das weiß ich aber nicht. Aber das Problem ist ja, dass sie hauptsächlich aus dem Ausland gesteuert wird. Und da sind die Aufklärungen, glaube ich, ziemlich gering.
Jetzt hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD auch noch mal einen klaren Appell gesendet. Sie hat gesagt, wir müssen uns schützen, müssen entschlossen agieren und zwar national wie international. Also auch da noch mal der Appell eben natürlich an die Politik, auch an die Einheiten, die das aufklären, aber auch an jeden Einzelnen.
Ja, ich glaube, das Appellieren lohnt sich an Einzelne. Da ist tatsächlich es erforderlich, weil es ja häufig so einfach ist, Phishing-Mails zu verschicken und die Leute dazu zu bringen, auch teilweise mit dem Versprechen von Gewinnspielen oder so E-Mail-Anhänge zu öffnen, wo man sich fragt, wie kann man denn eigentlich so dumm sein? Ist das möglich? Aber es gibt da gelegentlich so eine Vertrauensseligkeit und an der kann man arbeiten. Ich finde, Politik, also eine Bundesinnenministerin, sollte nicht an die Politik appellieren, sondern sollte handeln.
Marina Münkler, Professorin für ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der TU Dresden. Vielen Dank. Wussten Sie denn schon immer, dass Sie Literaturprofessorin werden wollen oder haben Sie auch mal irgendwas ganz anderes studiert, Frau Münkler?
Ich habe überhaupt nicht erwartet, dass ich Literaturprofessorin werden würde. Das habe ich, glaube ich, mit 40 war ich da noch nicht so richtig von überzeugt. Also von daher, nein, das war nie mein Ziel. Ich wollte einfach Literaturwissenschaft studieren und Philosophie und Theaterwissenschaft. Das wollte ich unbedingt machen. Und dann wollte ich gerne promovieren. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt hast du eine Stelle, also musst du auch habilitieren. Und so hat sich das nach und nach entwickelt. Ich kann nicht sagen, dass ich so ein Fernziel hatte. Und ich habe ja zwischendrin 10 Jahre als Literaturkritikerin und Übersetzerin gearbeitet. Das waren keine schlechten Tätigkeiten. Nein, ich hatte nie eine richtige Karriereplanung. Ich finde auch das Wort verdächtig eigentlich.
So durchgecoacht oder so?
Ja, so durchgecoacht und schon immer ganz genau wissen, wo man mal hin will. Ich finde, der nächste Schritt ist erstmal der wichtige.
Die Literaturprofessorin Marina Münkler geht Schritt für Schritt durchs Leben. Sie ist heute mein Gast hier bei mir im Studio. Und ich möchte mit Ihnen über ein Thema sprechen, das Ihnen auch qua Beruf nahe steht, über Bildung. Es gibt nämlich eine neue Studie, die sich um Bildungschancen kümmert. Die Bildungschancen von Kindern aus benachteiligten Verhältnissen unterscheiden sich nämlich deutlich von Bundesland zu Bundesland. Das zeigt eine Untersuchung des Münchner IFO-Instituts. Und da muss ich sagen, musste ich zweimal lesen, um das zu glauben. Die besten Chancen haben die Kinder in Berlin und Brandenburg, also sozusagen unabhängig von ihrem Elternhaus, einen guten Bildungsweg einzuschlagen und die schlechtesten in Bayern und Sachsen. Dabei wird doch Bayern eigentlich als Schulsystem immer so gepriesen.
Ja, die Frage ist, ob diese Einschätzung, ob ich die so teilen würde und ich würde eher sagen, nein, ich teile die nicht in allem. Also erstmal zu sagen, Kinder, von denen nicht mindestens ein Elternteil Abitur hat und die sozusagen im oberen Viertel des Durchschnittseinkommens liegen, sind grundsätzlich als benachteiligt zu bezeichnen. Das finde ich schon wirklich fragwürdig. Ich komme selber aus dem, was man dann später mal einen bildungsfernen Haushalt genannt hat. Und ich finde das eigentlich eine Form von Diskriminierung. ganz ehrlich gesagt. Denn es ist ja nicht so, dass alles unterhalb des Abiturs eine Benachteiligung wäre. Ich kenne relativ viele Leute, die in ihren Handwerksberufen sehr glücklich sind. Ich kenne übrigens auch Studierende, die einen Studienabschluss gemacht haben, um dann einen Handwerksberuf zu erlernen und darin sehr zufrieden sind. Also diese Voraussetzung würde ich schon nicht teilen. Die zweite Voraussetzung, nämlich, dass da Berlin und Brandenburg ganz vorne sind, da würde ich sagen, was misst man eigentlich? Misst man, wie viele Kinder aufs Gymnasium gehen? Dann muss Bayern zwangsläufig schlechter abschneiden, weil die sehr viel stärker das dreigliedrige Schulsystem nach wie vor haben. Misst man, wie viele Kinder auf Gesamtschulen sind? Und ich finde, das ist gar kein so ganz schlechter Weg. Oder auf Realschulen zunächst einmal, wenn das danach durchlässig ist. Bei mir war das so. Ich war zuerst auf einer Realschule, habe mittlere Reife gemacht und wollte dann unbedingt Abitur machen. Und dann war ich auch alt genug. Ich war 15, ich wusste genau, was ich wollte. Das war wieder einer von den nächsten Schritten. Und das also an der Zahl der Schülerinnen und Schüler festzumachen, die auf dem Weg zum Abitur sich befinden, das halte ich nicht für richtig. Wie werden eigentlich die Zahlen einbezogen, wie groß die Klassen sind? Da liegt für mich in der Bildungspolitik am meisten im Argen. Ich habe ja mit meinem Mann zusammen ein Buch geschrieben, 2019 erschienen, das heißt Abschied vom Abstieg. Und da haben wir in dem Bildungskapitel vor allen Dingen für eines plädiert, nämlich die Klassen deutlich zu verkleinern. Denn das hilft den Kindern. Ich will jetzt gar nicht von Benachteiligung sprechen, aber je stärker man auf Selbstständigkeit setzt in der Schule, desto mehr brauchen die Kinder Ansprache und müssen darin ein bisschen angeleitet werden. Und bei den Eltern, die das zu Hause einfach leisten können, weil sie drauf gucken und denken, okay, dieser Wochenplan funktioniert nicht und das kann das Kind noch nicht und jedes kann das Kind nicht, da sind die Kinder bevorzugt, deren Eltern das beurteilen können. Und das heißt, ich brauche an dieser Stelle einen Ausgleich. Ich muss es schaffen, dass Lehrerinnen und Lehrer mehr Zeit haben, auf einzelne Kinder einzugehen und tatsächlich mit manchen mehr zu üben als mit anderen. Und dafür brauche ich Voraussetzungen und die werden nicht dadurch besser, dass ich sage, möglichst viele Kinder in die Gymnasien.
Ich gebe Ihnen recht, dass es keineswegs so sein sollte, dass alle Abitur machen sollen oder dass das Nonplusultra sein sollte. Trotzdem gibt es ja Studien, die zeigen, dass es in Deutschland ganz besonders stark so ist, dass der Bildungserfolg von Kindern, jetzt unabhängig von Abitur oder anderen Schulformen, wirklich maßgeblich davon abhängt, aus welchem sozioökonomischen Hintergrund sie kommen. Das ist ja zum Beispiel, wird ja immer Schweden oder Norwegen zitiert, dort ganz anders. Da ist eben der Hintergrund nicht so wichtig für einen späteren Bildungserfolg. Vielleicht dann auch für die Möglichkeit zu studieren oder eben auch erfolgreich in der Ausbildung zu sein. Also da ist, glaube ich, der Kern, an dem man dann auch ansetzen muss und an dem dann so Maßnahmen, wie Sie sagen, mehr Zeit für die Förderung Einzelner total sinnvoll sind.
Ja, die sind extrem sinnvoll und unser Problem liegt ja nicht darin, dass wir einen geringeren Abiturientendurchschnitt haben, als das in manchen anderen Ländern der Fall ist, sondern das Problem liegt darin, dass wir relativ viele Schulabbrecher haben, die die Schule verlassen ohne einen Abschluss. Das ist das Leitproblem. Ich finde, die ganze Sache wird an der falschen Stelle diskutiert, denn da zeigt sich wirklich die Ungerechtigkeit und die Unfairness eines Systems, das nicht darauf setzt zu sagen, jedes einzelne Kind muss einen bestimmten Mindeststandard erlernen und wir werden nicht zulassen, dass das nicht passiert.
In Genf haben nach mehr als 20 Jahren Verhandlungen hat die Schlussrunde begonnen für einen neuen UN-Vertrag über den Umgang mit genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen. Da nehmen etwa 1200 Diplomatinnen und Regierungsvertreterinnen teil und dieser UN-Vertrag soll Ende Mai verabschiedet werden. Und ich glaube, ich muss noch mal kurz darauf eingehen, was das bedeuten soll. Also diese Frage der Umgang mit genetischen Ressourcen und traditionellem Wissen. Das bedeutet, Biopiraterie soll besser reguliert werden. Es soll also verhindert werden, dass Firmen oder Wissenschaftler zum Beispiel Pflanzen oder andere Organismen aus anderen Ländern mitnehmen und daraus dann lukrative Produkte oder Medikamente herstellen und eben total profitieren, ohne dass die Herkunftsländer davon profitieren. Und die Idee dahinter ist eben, dass diese Herkunftsländer, also wo die Pflanzen zum Beispiel wachsen, an etwaigen Profiten beteiligt werden sollen oder anderweitig entschädigt werden sollen. Frau Münkler, ich fand es verrückt, dass das nicht schon längst passiert.
Ja, das könnte man schon sagen, dass da ein Riesenproblem ist, weil aus traditionell aus vielen Ländern, die unter einem kolonialen Regime gestanden haben, dass da eben alles Mögliche mitgenommen nach Europa gebracht worden ist. Und das beginnt ja schon mit den Anfängen der Kolonialisierung in der Neuen Welt. Die Kartoffel kommt bekanntlich aus der Neuen Welt. Und eine ganze Reihe von anderen Produkten kommen von dort. Und natürlich haben diese Länder dafür nie etwas bekommen. Und das muss man als problematisch ansehen. Von daher sind diese Verhandlungen durchaus angebracht und richtig. Andererseits muss man auch sehen, auf welche Gebiete sich das je erstreckt. Also es wird ja teilweise auch geredet, dass von Produkten der pharmazeutischen Industrie, dass die da für zahlen sollen. Da muss man aber natürlich auch deren Entwicklungskosten und deren Forschungskosten, denn es ist ja nicht so, dass man diese Pflanzen einfach so nehmen kann. Also von daher ist das ein relativ komplexes Thema und anders ist es aber beispielsweise mit der Vergabe von Patenten für Pflanzengene. Da kann man sagen, ja, das haben dann diese Firmen erst erforscht, aber andererseits das, was mal als Saatgut traditionell da war, dann plötzlich patentiert ist und nur noch käuflich erworben werden darf, das ist schon wirklich schwierig.
Ich habe auch noch mal geschaut, es gibt sogar Regelungen, die eigentlich schon in Kraft sind, die das regeln sollen. Das sogenannte Nagoya-Protokoll zum Beispiel, da soll es eine Gewinnbeteiligung fürs Herkunftsland geben. Das Problem ist aber, dass die Verfahren total kompliziert sind, dass sich eben dann trotzdem nicht alle an Vorschriften halten und dass die Überwachung nicht funktioniert. Und ich fand es aber gerade total interessant, dass Sie von diesen kolonialen Mechanismen gesprochen haben. Ich hatte da auch sofort eigentlich die Restitutionsdebatte im Kopf, wo es ja auch darum geht, jetzt zu schauen, was ist denn eigentlich auch schon passiert? Stichwort Raubkunst, Stichwort man klaut, muss man schon so sagen, etwas aus einem Land und profitiert davon im eigenen Land. Und Sie haben ja gerade ein neues Buch geschrieben, Anbruch der neuen Zeit. Da geht es um das sogenannte dramatische 16. Jahrhundert. Und Sie versuchen da Linien zu ziehen, auch ins Heute, und sprechen ganz viel auch über diese kolonialen Mechanismen. Haben Sie da einen Anknüpfungspunkt gefunden, wenn man jetzt sagt, wenn wir auf diese Pflanzendebatte schauen, die wir gerade angestoßen haben?
Naja, ich habe das Buch jetzt nicht auf Aktualisierung hingeschrieben, aber es gibt ein paar Dinge, die drängen sich einem einfach auf. Also wenn Hernán Cortés 1519 im Umfeld der Wahl Karls des V., also des spanischen Königs Karls des I. zum Kaiser Karl dem V., die ersten Dinge nach Europa schickt, dann ist da sehr viel Gold dabei. Es ist aber auch Federschmuck, Federwerk der Azteken dabei, die übrigens Albrecht Dürer in Flandern, wo sie dann ausgestellt werden, sich anschaut und voller Bewunderung ist. Aber es sind auch eben sehr viele natürliche Produkte dabei. Man schaut sich das an, man ist begeistert. Man findet heraus, was man damit machen kann und wie man die auch anbauen kann in Europa. Und das kann man natürlich sagen, das ist alles geraubt worden. Und da gab es nicht nur keine Entschädigungen, sondern ganz im Gegenteil. Die Europäer haben natürlich auch eine Menge mitgebracht. Sie haben zum Beispiel jede Menge Krankheiten in die neue Welt eingeschleppt, gegen die, die nicht immun waren, weil sie vorher nie mit diesen Krankheiten konfrontiert waren. Und von daher muss man sagen, ja, da gibt es eine erhebliche Benachteiligung dieser Völker, die auch fortwirkt, von der man nicht sagen kann, naja, am Ende des 16. Jahrhunderts hatte sich das dann erledigt, mitnichten. Und gerade die großen Forschungsreisen des 18. Jahrhunderts, die aber auf den Forschungsergebnissen des 16. Jahrhunderts basieren, die orientieren sich ja sehr stark daran, dass man Pflanzen sammelt, dass man schaut, was für Gestein es gibt, dass man sich also wirklich mit der Natur dieser Länder beschäftigt und befasst. Und das nimmt im 16. Jahrhundert seinen Ausgang. Von daher ist es sehr tief in die europäische und eben auch in die Geschichte der neuen Welt eingeschrieben.
Also das, was wir heute diskutieren, ist eigentlich die Fortführung dessen, was Sie unter anderem in Ihrem Buch thematisieren, Anbruch der neuen Zeit, das dramatische 16. Jahrhundert, ist bei Rowohlt erschienen. Und da geht es ja auch ganz viel um diese Frage. Also jetzt, wenn wir wieder auf die heutige Debatte bezüglich der Genetik der Pflanzen schauen, dass indigene Völker solche Heilkräfte oft seit Jahrtausenden nutzen. Da ist es dann gar nicht unbedingt nur die Pflanze an sich, sondern natürlich auch das Wissen um die Pflanze. Und man kann natürlich gleichzeitig auch sagen, die Globalisierung ist so vorangeschritten, dass es auch total der Gewinn sein kann, zu sagen, wir nutzen ganz alteingesessenes Wissen, um auch weltweit Menschen zu unterstützen.
Ja, das Problem ist, dass der Begriff des traditionellen Wissens eigentlich schon ein Problem ist, weil man gar nicht so ganz genau weiß, wie weit diese Traditionen zurückreichen. Das ist ja gar nicht immer so leicht zu rekonstruieren, weil es innerhalb dieser Gesellschaften durchaus auch Transformationen gegeben hat, weil man andererseits ja nicht behaupten kann, die rekurrieren nur auf traditionelles Wissen. Also letzten Endes müsste man Formen finden, wo man nicht traditionelles und modernes Wissen einander so binär gegenüberstellt, sondern wo man zeigt, wie in die Modernisierung von Wissen Elemente traditionellen Wissens eingeflossen sind. Und dann könnte man vielleicht auch zu einer gerechteren Einschätzung kommen.
Vielen Dank, Marina Münkler. Sie ist Literaturprofessorin an der Technischen Universität in Dresden. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Sehr gerne.